Kennt ihr den Satz, kopflos handeln? Total kopflos. Manchmal fühle ich mich auch so, total kopflos. Und jeder weiß wahrscheinlich, der der deutschen Sprache mächtig ist, was das bedeutet, was wir damit meinen. Damit meinen wir selbstverständlich nicht, dass der Mensch seinen Kopf wortwörtlich verloren hat, sondern dass er auf eine gewisse Art und Weise handelt, dass man merkt, irgendwie steht er neben sich, sagen wir auch manchmal. Hat alles Mögliche vergessen, hat vergessen, das Mikro anzumachen, vielleicht vergessen, dass er überhaupt predigen muss, weil er mit allen möglichen Dingen beschäftigt war. Ich habe am Samstag einem Freund zugesagt, selbstverständlich komme ich zu deinem Geburtstag, bis ich gemerkt habe, da ist die Mitgliederversammlung. Und so ist man manchmal ganz schön kopflos. Meistens kriegt man das wieder hin. Aber wenn wir darüber nachdenken, was Paulus zu den Kolossern sagt und was der Schwerpunkt dieses Briefes ist, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und er sagt ihnen, ein Stück weit habt ihr das vergessen, ihr seid kopflos geworden. Und das ist ganz schön gefährlich. Das ist nicht mehr so etwas, was man sagt, ach, das kriegt man schon wieder hin. Peter, setz dich kurz hin, atme tief durch, trag das schneller in deinen Kalender ein und dann hat sich's. Das ist ein Problem, das kriegst du nicht so behoben, sondern da braucht es Christus, da braucht es diesen Kopf. Wir beschäftigen uns heute mit diesen Versen, aber ich würde gerne trotzdem die Verse 15 bis 20 lesen, noch einmal, weil das ein Hymnus ist und dieser Text gehört zusammen. Wir haben ihn künstlich getrennt, weil es einfach zu viel sonst wird, aber ich möchte, dass wir uns ihn einmal zusammen und gemeinsam anhören. 1. Kolosser, die Verse 15 bis 20. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Das könnten wir auch mal singen wahrscheinlich, da ist wirklich viel Tiefe drin und diese Verse drücken zweierlei Dinge aus. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, dass Christus über der Schöpfung steht, ja, dass er der Schöpfer ist. Und hier beginnt er und er benutzt ähnliche Worte, um einen zweiten Aspekt auszudrücken, und zwar, dass er auch der Schöpfer der Gemeinde ist, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Und auch hier wieder hat es etwas mit seiner Gottheit zu tun. Und er beginnt damit und sagt eben, er ist das Haupt des Leibes, das die Gemeinde ist. Und uns ist klar, jemand, der seinen Kopf verliert, er ist tot. Und dieses Wort wird entweder als Kopf gebraucht, manchmal bedeutet das auch einfach Herrschaft, manchmal bedeutet das Anführer. Also es bedeutet, da ist jemand, der lenkt und leitet und das andere folgt ihm. Und ohne diese Lenkung, ohne diesen Leiter, ohne diesen Kopf, funktioniert der Körper nicht. Das heißt, Paulus will darauf hinaus und sagt, das läuft nicht. Ohne Christus könnt ihr viele Dinge tun, aber ihr seid dann eigentlich entweder keine Gemeinde oder kopflos. Und sei es auch nur in bestimmten Dingen. Die Kolosser, sie haben ja Christus nicht verlassen und gesagt, wir wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben, sondern sie fingen an, sie hatten ein Problem. Da waren Leute, die gesagt haben, ja, aber ihr müsst doch noch Engel anbeten. Und sie dachten, vielleicht ja. Und ihr müsst auch noch alle möglichen Feiertage halten. Und da gibt es ja auch noch Sonne, Mond und Sterne. Wer weiß, ob wir nicht die auch noch anbeten müssen. Und so beginnen sie und haben dieses Problem. Ich habe heute ein makabres Beispiel für uns mitgebracht, was es bedeutet, wenn wir Christus nicht mehr als Herr haben. Es gibt so Parasiten in unserer Natur, die befallen verschiedene Tiere. Zum Beispiel gibt es einen Parasiten, der befällt eine Raupe und er frisst sich bis zum Gehirn durch. Und wie auch immer das passiert, ich bin kein Biologe, die Raupe, normalerweise versteckt sie sich tagsüber unten in den Blättern, damit die Vögel sie nicht finden. Aber irgendwie macht es dieser Parasit, dass er nicht mehr richtig tickt. Und er beginnt nach oben zu krabbeln, bis er ganz, ganz oben im Licht ist. Und dann passiert zweierlei. Entweder er wird gefressen oder diese Raupe, sie stirbt und der Parasit zersetzt dieses Zeug und es tropft wieder nach unten. Dann ist da alles wieder voller Parasiten. Da kommen wieder neue Raupen, die fressen die Blätter, werden von diesen Parasiten befallen und das Spiel geht von vorne los. Sie krabbeln wieder hoch. Das heißt, sie verhalten sich nicht so, wie sie sich sonst verhalten würden. Normalerweise verhalten sie sich, indem sie sich bewahren. Und hier tun sie genau das Gegenteil. Das heißt, sie gehen hoch und setzen sich der Gefahr aus, was sie normalerweise nie tun würden, und sterben daraufhin. Das heißt, jemand anderes beherrscht ihren Kopf, ihr Verhalten. Und das ist es, wenn wir Christus nicht mehr als Haupt haben. Es können viele Dinge sein. Ja? Bei Ihnen sind das vielleicht irgendwelche neuen Gedanken, Ideologien. Es kann Sünde sein. Es gibt so viele Dinge, die uns auf einmal auf eine Art und Weise ein Verhalten lenkt, dass wir auf einmal uns so verhalten, dass es uns selbst schadet. Und das Verrückte ist, die Raupe weiß nicht, dass es ihr schaden wird. Sie denkt, sie verhält sich normal, wie immer. Und bei uns ist es genauso. Wenn wir Christus, und sei es auch nur ein Stück, an den Rand stellen, und sei es nur, dass wir ein bisschen was anderes haben, dann ist die Konsequenz tatsächlich die, dass wir meinen, dass wir richtig denken, uns richtig verhalten, also das Richtige tun, aber wir sind schon längst von etwas anderem geprägt, längst von etwas anderem geleitet und wir stellen nicht mal fest, dass wir uns selbst schaden, dass wir ein Verhalten an den Tag legen, das letztendgültig in den Tod sogar führt. Und das Schlimme ist, wir bleiben dabei nicht alleine. So wie diese Raupe, die dann zersetzt wird und darunter fällt und alle anderen einsteckt, die sich auch daran vollfressen, an diesen Blättern, so sind wir auch. Wir Menschen wollen nicht alleine zugrunde gehen. Paulus sagt sogar, die sündigen, aber es reicht ihnen nicht, sie wollen auch noch, dass alle anderen genauso leben. Das heißt, diese Konsequenz ist da, wenn wir nicht mehr Christus als Haupt haben. Und da muss sich jeder selbst prüfen, wo ist vielleicht so etwas, wo ich eigentlich selbst vielleicht mein Haupt bin, selbst derjenige bin, der entscheidet, wo es lang geht. Und besonders, wenn es eben die Gemeinde betrifft, ist es genauso. Wir müssen überlegen, wo sind da Dinge, die uns eigentlich vielleicht gut scheinen, fromm und toll und wunderbar klingen, aber letztendlich uns in eine Richtung führen, die von Christus wegführt, vom Leben wegführt und zum Tod hin. Also ohne dieses Haupt werden wir nicht ankommen. Und dann heißt es zum Beispiel in Epheser, damit wir nicht mehr unmündig seien, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, brauchen wir Christus. Das bedeutet es, wenn er den Kolossern sagt, lasst euch nicht durch diese komischen Lehren da, Engelanbetung und sonstiges Ding, aus der Fassung bringen, aus der Ruhe bringen, haltet einfach nur an Christus fest. Und unsere Verse hier in Vers 17, da fasst er ein Stück weit zusammen, was vorher war, und in Vers 18 gibt er einen Vorausblick. Das heißt, in Vers 18 ist, und er ist das Haupt, das Leib der Gemeinde. Und dann beginnt er weiter und sagt, was steht da noch? Er ist der Anfänger, der Erstgeborene von den Toten. In Vers 15 hatten wir auch einen Erstgeborenen. Hier aber ist es ein Erstgeborener von den Toten. Was ist das Pfingstfest? Weiß das jemand? Im Jüdischen. Das Pfingstfest, 50 Tage Erstlingsfrucht. Wer war mit der Erstlingsfrucht? 50 Tage ist auch gut, ich wollte darauf hinaus. Die Erstlingsfrucht. Sie brachten an Pfingsten, da kam die erste Ernte und sie nahmen diese Ernte und brachten sie vor Gott. Und zwar als Dank und gleichzeitig als die Gewissheit, dass diese Ernte nicht die einzige Ernte bleibt, sondern dass sie der Garant dafür ist, dass Gott sie segnet und dass das, was danach kommt, noch viel, 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 viel mehr Ernte bringt. Und Jesus und Paulus sagt hier, Jesus ist dieser Erstling. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist, ist er die Erstlingsfrucht, also der Erste, der auferstanden ist. Der Erste, der vor Gott steht und sagt, ich habe das Opfer gebracht. Und er ist der Garant dafür, dass nach ihm noch ganz viel Ernte kommt. Du und ich, wir sitzen hier über den Daumen geschlagen, 2000 Jahre später, und wir sind diese Frucht. Das heißt, er sagt hier, Jesus selbst ist die Garantie, der Garant dafür, dass es eine Frucht gibt. Und das ist für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie können wir diesen Garanten verlassen? Wie können wir diese Erstfrucht verlassen? Entweder wir halten an ihm fest, entweder er ist tatsächlich der Auslöser dieser Frucht hier, die ich sehe, oder nicht. Und das dürfen wir nicht verlassen, das dürfen die Kolosser nicht verlassen. Davor warnt Paulus sie letztendlich und sagt, daran müsst ihr festhalten. Denn wenn ihr das verlassen habt, was habt ihr dann noch? Welche Grundlage habt ihr dann noch? Es gibt keine andere Grundlage. Nur da wächst diese Frucht. Und das ist, glaube ich, auch für uns sehr, sehr wichtig. Und interessant ist, welche Argumentation er dann anführt. Der sagt hier, denn in ihm gefiel es Gott, die ganze Fülle wohnen zu lassen. Wenn wir von der Fülle, von der Herrlichkeit Gottes und vom Wohnen lassen hören, denke ich sofort an das Alte Testament, an den Tempel oder die Stiftshütte. Die Herrlichkeit Gottes wohnt dort. Und hier heißt es, aber Gott hat es gefallen, dass die ganze Fülle in Christus wohnt. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes, des unsichtbaren Gottes, wird sichtbar in Christus. Es wird offenbar und hier wird deutlich, Christus ist dieser Gott. Und noch viel mehr, er ist der Schöpfer der Gemeinde. Er ist nicht nur Schöpfer dieses Universums, des Kosmos, alles, was wir sehen, sondern auch das, was wir nicht sehen, dass wir ein Leib Christi sind. Er ist der Schöpfer dessen. Denn in ihm gefiel es, die ganze Fülle Gottes wohnen zu lassen. Das heißt, wir haben angefangen in Vers 15, er ist das Ebenbild Gottes und hier, er ist die Fülle Gottes. Das müssen wir zusammenbringen. Das heißt, Ebenbild Gottes, das bedeutet, er ist Gott. Die Fülle Gottes bedeutet, er ist Gott. Hier drückt Paulus das auf verschiedene Art und Weisen noch einmal aus, was es bedeutet, dass Christus auf diese Erde kam. Dass Gott selbst klein wurde, Mensch wurde und dass er selbst all das getan hat, was wir nicht können. Das singt Paulus hier, naja, er schreibt es. Und wir lesen das als Hymnus, als etwas, was Gott ehrt und lobt und preist und anbetet. Und hier beginnt er auch weiterhin und wiederholt ein Stück weit das, was er vorher gesagt hat, mit anderen Worten, durch ihn sind alle Dinge vorher gemacht, jetzt versöhnt. Denn es reicht eben nicht aus, dass er uns nur gemacht hat, sondern wir müssen versöhnt werden mit Gott. Und das ganze Alte Testament beschreibt eigentlich, dass der Mensch es aus sich heraus nicht kann. Er ist der Feind Gottes. Wir sind Feinde Gottes gewesen ohne Christus. Und die Menschen haben alles Mögliche versucht, um mit Gott gut Freund zu sein, aber es funktioniert nicht. Aber Christus kommt und sagt, ich habe versöhnt. Durch das Kreuz, durch das vergossene Blut können wir zu Gott kommen. Durch ihn sind alle Dinge versöhnt. Bist du schon versöhnt mit Gott? Und dieses versöhnt, das hebräische Wort ist Shalom, Frieden. Also wir haben Frieden mit Gott. Und das bedeutet nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg, Waffenstillstand oder so. Sondern Frieden ist so viel tiefer, dieses Shalom. Frieden bedeutet, mit Gott Gemeinschaft haben zu können. Frieden bedeutet, eine Beziehung mit ihm haben zu können. Frieden bedeutet, in Gott ruhen zu dürfen, zu verstehen, ich muss nichts mehr tun. Ich muss nicht mehr kämpfen, ackern und irgendwie es versuchen, vor Gott gut dazustehen. Denn es ist ja unmöglich. Aber wenn wir verstanden haben, was Christus für uns getan hat, dann können wir in seinem Werk ruhen und sagen, es ist vollbracht. Nichts mehr muss ich tun. Vor ihm bestehe ich. Wenn ich jetzt irgendwas tue, dann nur noch aus der Liebe heraus zu ihm hin, weil ich ihm gehorchen will, weil er mein Herr ist. Aber nicht mehr aus dem Gedanken heraus, wie kann ich vor Gott irgendwie bestehen. Der Paulus macht das schon richtig gut, oder? Wenn man so seine Briefe liest, stellt man fest, Mann, sind die schwer zu verstehen. Wo hat er das alles her? Wo hat er das gelernt? Selbstverständlich von Christus. Aber noch viel wichtiger ist es, Paulus und die anderen Aposteln, sie hatten nur eine Bibel. Wir haben einen Vorteil ihnen gegenüber. Wir haben das Neue Testament. Sie hatten nur das Alte Testament. Das heißt, all das, was wir im Neuen Testament lesen, sie legen das Alte Testament aus. Und all das, was wir hier in unserem Hymnus haben, unsere Verse auch 18 bis 20, wusstet ihr, dass man das im Alten Testament findet? Zum Beispiel Friedefürst, das ist noch das Einfachste wahrscheinlich. Von Jesus wird gesagt, er ist der Friedefürst. Weiß jemand, wo wir das finden? Sehr gut. Ich sag doch, das ist das Einfachste. Es heißt in Jesaja, er ist der Friedefürst. In Jesaja finden wir übrigens auch, dass er ans Kreuz oder ans Holz gehängt wird. In Jesaja finden wir, dass er sterben wird, dass er geschlagen wird. All diese Dinge. Wir finden zum Beispiel, dass es heißt in Psalm, auch in Jesaja schon wieder, dass es heißt, ich will ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Also hier finden wir, was Paulus hier sagt, er ist der Erstgeborene, er hat sich das nicht irgendwie aus den Fingern gesaugt, erfunden, was ganz Neues. Es steht schon im Alten Testament, eine Prophetie auf Christus und Paulus legt das aus und zeigt es diesen Christen. Oder in Jesaja 9, Verse 5 bis 6. Der verheißene Messias wird als ewig Vater und Friedefürst bezeichnet, was seine Vorrangstellung zeigt. Im Hymnus geht es ja die ganze Zeit darum, er steht vor allem. Er ist der Schöpfer des Universums und er ist der Schöpfer der Gemeinde. Er ist der Erste von den Ersten. Alles, was du dir vorstellen kannst, er ist es. Und wenn wir von der ganzen Fülle Gottes in Christus sprechen, auch das finden wir im Alten Testament. Jesaja 11 zum Beispiel, da finden wir, der Geist des Herrn ruht auf dem Messias in seiner Fülle. Das ist Kapitel 11, Vers 2. Und schon in den Büchern Mose heißt es immer wieder, die Herrlichkeit Gottes nimmt Wohnung in der Stiftshütte. Und wenn wir dann 2. Buch Mose lesen, dann stellen wir fest, Mose sah, was im Himmel ist und Gott sagt, bau das auf der Erde nach. Und als Salomo seinen Tempel baut und den Tempel einweiht, sagt er, Gott, du wohnst nicht in einem Haus, das von Menschenhand gebaut wird. Selbst Salomo wusste es schon damals, Die Herrlichkeit Gottes kommt in diesen Tempel und er sagt, du wohnst hier nicht. Warum nicht? Weil das nur ein Bild auf diesen Christus ist. Damit sie verstehen, was es bedeutet, die Fülle in Christus, und sie wird offenbar in Christus. Aber wisst ihr, was das auch noch bedeutet? Der Geist Gottes wohnt in dir und mir. Was bedeutet das? Die Fülle Gottes wohnt in dir und in mir. Wir haben alles bekommen. Petrus sagt, wir haben alles, was nötig ist für die Rettung, bekommen. Und wir haben alles, was nötig ist, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt, bekommen. Wir brauchen nichts mehr. Das heißt, wenn die Kolosser fragen, brauchen wir die Engel? Nein. Du hast die Fülle, du hast den Frieden. Und das bedeutet übrigens auch für uns, dass wir auch Friedensstifter sein sollen. Und damit meine ich nicht, dass ihr in alle Welt hinausgeht und schaut, wo Kriegsgebiete sind und ihnen schreit, ihr müsst Frieden machen. Nein, wir sollten hier beginnen. Wie oft haben wir zwischen uns Unfrieden? Und sei es auch nur im Herzen, weil ich schlecht über den anderen denke, weil ich denke, ach, wie kann er nur dies oder jenes tun? Und ich habe Unfrieden in meinem Herzen, weil ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester in Ungnade umgehe. Aber wenn wir verstehen, die ganze Fülle wohnt in mir und in dir, dann kann ich sagen, Frieden ist nicht nur zwischen Gott und mir gemacht, sondern auch zwischen uns Menschen. Und das ist eben, wo wir merken, es gibt einen Ist-Zustand und es gibt einen Soll-Zustand. Und der Soll-Zustand ist natürlich, wenn wir ehrlich sind, für uns hier als Menschen auf dieser Erde unerschwinglich, unerreichbar. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht versuchen dürfen. Wenn es heißt, alles ist dir gegeben, alle Fülle ist dir gegeben, dann dürfen wir diesem Frieden, diesem Shalom nachstreben. Dass wir nicht eben nur mit unseren Geschwistern Waffenstillstand haben, dass wir uns einfach meiden, damit wir uns nicht streiten. Dass wir sagen, weißt du was, mit dir kann ich nicht, ich werde einfach mit ihm Zeit verbringen und das passt schon. Sondern, dass wir diesem Frieden nachjagen, diesem Shalom nachjagen, dass wir wirklich als Geschwister sagen können, wir haben Frieden untereinander. Shalom, das bedeutet auch eine Beziehung, die nicht zerrüttet ist. Eine Beziehung, wo zwischen uns nichts steht. Und wenn da etwas steht, dann jage ich dem nach, dass ich das aus der Welt schaffe. Und so sind wir Menschen. Also es ist nicht so, dass ich euch was Neues erzähle. Aber es ist so, dass wir daran immer wieder neu arbeiten dürfen. Gott ist uns gnädig, er schenkt uns immer wieder aufs Neue diese Fülle und das dürfen wir immer wieder aufs Neue erleben, diesen wahren Shalom. Das sind unsere Verse. Und am liebsten hätte ich jeden Vers eine Predigt drüber gehalten. Allein diese Aussage, er ist das Haupt der Gemeinde, da könnte man Stunden wahrscheinlich füllen und die Bibel ist voll davon, was das alles bedeutet. Das müsst ihr jetzt leider selber nachschlagen und nachforschen. Aber ich würde dir gerne eine Frage stellen. Setzt du Christus als Haupt in deinem Leben ein? Ist er wirklich das Haupt der Gemeinde oder hast du eigentlich so einen kleinen Parasiten in dir, der dich lenkt und leitet? Und das Schöne ist, wenn wir das Wort Gottes lesen, merken wir, wo unsere Parasiten sind. Wir merken, wo unsere Stolpersteine sind. Jeder für uns. Wenn ich die Bibel lese, dann stelle ich immer wieder fest, oh ja, stimmt, das müsste ich in meinem Leben eigentlich verändern. Das ist etwas, was ein Stück weit mein Denken prägt und damit eben auch mein Handeln prägt, was eigentlich nicht dem Willen Gottes entspricht. Also wo ist dein Stolperstein, wo ist dein kleiner oder eben auch großer Parasit? Denn das Schlimme ist, er führt dich an Orte, wo du nie hin wolltest. Und dort ist eine große Gefahr. Wir müssen uns von Gott lenken und leiten lassen. Er weiß, was das Beste für uns ist. Und die zweite Frage ist, vertraust du ihm? Glaubst du, dass er die Fülle Gottes ist. Dass er wirklich vollkommen ausreicht. Oder suchst du Erfüllung? Und Erfüllung suchen wir Menschen in vielen Dingen. In Beziehungen, in Liebe, was ja eigentlich eine gute Sache ist, gell? Aber wenn wir darin die Erfüllung suchen, dann werden wir sie nicht finden. Sondern die Erfüllung finden wir nur in Christus. Oder suchen wir sie vielleicht im Beruf, in den Kindern, im Geld. Es gibt so viel, was uns vermeintlich zumindest Erfüllung schenkt. Aber jedes Mal, komischerweise, wenn wir das, was wir anstreben, was uns erfüllen soll, bekommen, wenn wir das erreichen, stellen wir fest, das reicht doch noch nicht. Ich brauche mehr. Ja, wenn ich mehr Geld habe, brauche ich mehr Geld. Wenn ich eine bessere Position als in meinem Beruf habe, will ich was Besseres. Wenn ich eine perfekte Frau gefunden habe, habe ich da hinten noch eine perfektere gefunden. Und wenn ich denke, oh, was habe ich für tolle Kinder, dann stelle ich fest, ach, die sitzen aber viel besser im Gottesdienst. Es ist nie genug. Der Mensch ist ein Wesen, es ist nie genug. Und wisst ihr, warum das so ist? Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und er hat uns in uns etwas hineingelegt, nämlich die Suche nach Erfüllung. Und er will, dass wir ihn suchen und er lässt sich finden und er füllt uns komplett aus. Und der Mensch ist sein Leben lang auf der Suche nach Erfüllung. Und ein Christ, der Christus findet, findet diese Erfüllung. Und er erlebt diese Erfüllung. Aber manchmal ist dann der Alltag und all die Sorgen und all das, was so das Leben ausmacht. Und das sorgt wiederum dafür, dass wir ein Stück weit vergessen, was wir in Christus haben, die Erfüllung haben. Und dann beginnen wir wieder, uns auf andere Dinge auszurichten. Und das ist etwas, was die Kolosser von Paulus lernen müssen. Stellst du Christus an erster Stelle? Lässt du dich von ihm erfüllen? Und vor allen Dingen, wird der Frieden, den Gott dir gegeben hat, in den Beziehungen, die du hast, sichtbar? Damit möchte ich dich in die Woche entlassen. Denk darüber nach und es ist wichtig, dass wir für uns diese Frage beantworten. Und wenn wir darauf mit einem Nein antworten, manchmal, nein, ich habe keinen Frieden mit den Menschen, dann ist es das Schöne, Gott hat uns die Fülle geschenkt und wir können diesen Frieden haben. Darin liegt Hoffnung und Gnade. Amen.